Streik unterbrochen, es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Jonas Ziegler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren oder die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Kulturstaatsminister Weimar will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen solle ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt Weimar Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Werbeeinnahmen zahlen. Das israelische Militär hat seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei sind nach palästinensischen Angaben fast 30 Menschen getötet worden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Das israelische Militär äußerte sich nicht konkret zu diesem Angriff. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich, dass die Armee ihre Operationen gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen fortsetze. Dabei seien bei Luftangriffen Terroristen angegriffen und eliminiert worden. Weiterhin angespannt ist die Versorgungslage im Gazastreifen. Am Morgen wurde das dritte Verteilzentrum der umstrittenen Stiftung GHF nahe dem Netzarim-Korridor in Betrieb genommen. Dieser Korridor trennt den Norden und den Süden des Gazastreifens.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Vorsorglich wurden mehrere Gemeinden evakuiert. Das Dorf Blatten war angesichts des drohenden Felsabbruchs vergangene Woche geräumt worden. Google Maps hat heute etliche falsche Angaben zu Autobahnsperrungen gemacht. Um Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und andere Großstädte zeigte der Online-Dienst rot gepunktete Straßenabschnitte. Die Polizei bestätigte die Sperrungen nicht. Google teilte auf Anfrage mit, die Informationen würden geprüft. Eine Erklärung für die Fehlermeldungen gibt es bislang nicht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag überwiegend freundlich. Im Verlauf von Westen wolkiger, aber meist trocken, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 18 und in Neuruppin 16 Grad. Stark böiger Wind aus Nordwest. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 22 bis 25 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Stefan Oswald, guten Tag. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Europa zu mehr Unabhängigkeit aufgerufen. Es sei an der Zeit, dass Europa erneut aufstehe und das nächste große europäische Projekt verwirkliche. Das sagte die CDU-Politikerin in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Karlspreises in Aachen. Laudatoren waren Bundeskanzler Merz und der spanische König Felipe. Aus Aachen, Thomas Wenkert.
Ein unabhängiges Europa, das war heute die zentrale Botschaft der neuen Karlspreisträgerin Ursula von der Leyen. Dies sei gerade jetzt wichtig in Zeiten geopolitischer Spannungen. Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft. Unterstützt wurde die Kommissionspräsidentin von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er versprach in Aachen, dass Deutschland mit aller Entschlossenheit bereitstehe. Europa müsse wieder so stark gemacht werden, dass es den Frieden auf dem Kontinent wiederherstellen und auf Dauer sichern kann. Und Merz versprach, dass Deutschland beim kommenden NATO-Gipfel im Juni zu weitreichenden Beschlüssen bereit sei. In seiner Festrede wünschte der spanische König Felipe von der Leyen, dass der Karlspreis den europäischen Geist stärke und die EU eine.
Der neue deutsche Kulturstaatsminister Weimar will US-amerikanische Digitalkonzerne besteuern. Entsprechende Pläne erklärte er in der Zeitschrift Stern. Einzelheiten von Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio.
Es geht um Google, Meta und andere digitale Plattformen mit journalistischen und kulturellen Inhalten, hauptsächlich US-amerikanische. Sie sollen in Zukunft in Deutschland Steuern bezahlen. Kulturstaatsminister Weimar spricht im Stern von einem Plattform-Soli. Er verweist darauf, dass die Konzerne in Deutschland Milliardengewinne machen und von der kulturellen Leistung und Infrastruktur des Landes profitieren, sich aber den Steuern weitgehend entziehen. Deshalb schlägt Weimar eine Abgabe von 10% vor und verweist auf Österreich. Dort gibt es bereits eine Digitalabgabe. Für die Nutzer von Google oder Meta habe es dort keine relevante Preissteigerung gegeben. Die schwarz-rote Koalition hat im Koalitionsvertrag vereinbart, eine solche Abgabe zu prüfen. Der Kulturstaatsminister treibt das jetzt voran und hat zunächst Vertreter der betroffenen Konzerne zum Gespräch eingeladen.
Ins Ausland. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erst einmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet die Entscheidung so. Präsident Trump habe seine Kompetenzen überschritten. Nur der Kongress dürfe Zölle gegen andere Länder verhängen. USA-Korrespondent Sebastian Hesse hat die Einzelheiten.
Rückschlag für Trump. Im Streit mit den internationalen Handelspartnern. Ein Bundesgericht in New York hat verfügt, dass Trump rechtswidrig gehandelt hat, als er seine Strafzölle im Alleingang unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 verhängt hat. Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. Dieses Gesetz erweitert die Befugnisse eines Präsidenten im Falle von ungewöhnlichen und besonderen Bedrohungen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Die chemischen Rohstoffe für das stark süchtig machende Opioid stammen oft aus China. Fentanyl wird in großen Mengen über die Grenzen zu Mexiko und Kanada geschmuggelt. Außerdem, so die Trump-Argumentation, stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Das New Yorker Gericht befand, dass die Bedrohung für die USA nicht ausreichend begründet worden ist und dass das Notstandsgesetz nicht ausdrücklich Zölle vorsieht. Selbst wenn dem so wäre, müsse laut Verfassung bei Zollfragen immer der Kongress zustimmen, wie generell bei Steuern und Abgaben. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Das betrifft auch seine Bemühungen, bilaterale Handelsabkommen zu schließen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher. Geklagt hatten 12 US-Bundesstaaten, 2 davon werden republikanisch regiert.
Die Tonlage zwischen den USA und China verschärft sich. Hintergrund sind auch Ankündigungen des US-Außenministers Rubio, Studierenden aus China die Aufenthaltsgenehmigungen zu entziehen. Aus Peking dazu unser Korrespondent Benjamin Eisel.
Chinas Führung kritisiert die Pläne der US-Regierung, chinesischen Studierenden die Visa zu entziehen. Das Vorgehen sei unangemessen und geschehe unter dem Vorwand von Ideologie und nationaler Sicherheit, so Mao Ning, die Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Die Rechte und Interessen chinesischer Studenten würden schwer verletzt und der kulturelle Austausch gestört. Der Vorgang zeige, dass die Vereinigten Staaten nicht so offen und frei seien, wie sie vorgeben, so die Sprecherin. Die USA beschädigten ihren Ruf und ihre Glaubwürdigkeit dadurch weiter. China habe eine offizielle Beschwerde bei der US-Regierung eingereicht. US-Außenminister Marco Rubio hatte mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten chinesischen Studentinnen und Studenten aggressiv Aufenthaltsgenehmigungen entziehen wollen, darunter Studierenden mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei oder in kritischen Fachrichtungen. Außerdem würden die Visa-Kriterien für alle Bewerber aus China und Hongkong überarbeitet und Anträge künftig schärfer geprüft. Wie viele Studierende davon betroffen sein könnten, ist unklar. Damit verschärft sich die ohnehin angespannte Lage zwischen den beiden Supermächten weiter. Mit zuletzt rund 300.000 Studierenden sind Chinesinnen und Chinesen die zweitgrößte internationale Gruppe an US-Hochschulen, nach Studenten aus Indien. Zuletzt hatte die US-Regierung angekündigt, auch bei anderen internationalen Studierenden die Visavergabe zu erschweren. So werden vorerst keine Termine für Studentenvisa mehr vergeben. Das betrifft auch Bewerber aus Deutschland.
Die Folgen des Klimawandels sind überall spürbar, derzeit auch besonders im Schweizer Kanton Wallis. Dort ist ein Gletscher über dem Ort Blatten abgebrochen, Fels- und Eismassen stürzten zu Tal. Nun droht eine Flutwelle. Mehrere Gemeinden wurden zusätzlich evakuiert. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel informiert.
Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde es dem Gletscher zu viel. Unter der Last von gut 9 Millionen Tonnen Fels und Geröll, die in den vergangenen Tagen vom darüberliegenden Berg auf das Gletschereis gestürzt waren, kam es zum befürchteten großen Abbruch. Eine gigantische Lawine aus Eis, Stein und Schlamm donnerte in einer riesigen Staubwolke nach unten und zerstörte einen großen Teil des Dorfs Blatten im Lötschental. Raphael Majora, Naturgefahrenchef des Kantons Wallis.
Jetzt ist dieses Worst-Case-Szenario geschehen. Das bedeutet, die 3 Millionen Kubik Blöcke, die auf den Gletscher gegangen sind, sind alle unten gekommen mit dem Gletscher.
Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten ihre Häuser schon in der vergangenen Woche vorsorglich verlassen müssen und waren in Sicherheit. Eine Person werde jedoch seit dem Gletschersturz vermisst, sagte der Sprecher des Krisenstabs Matthias Ebener. Ein Care-Team sei vor Ort, um die betroffenen Menschen psychologisch zu unterstützen. Der Gemeindepräsident von Blatten, Matthias Bellwald, versuchte den Menschen Mut zu machen und wandte sich bei der Medienkonferenz direkt an die Blattnerinnen und Blattner.
Liebe Blattnerinnen, liebe Blattner, das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren.
Das Unvorstellbare ist eingetroffen, sagte er. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren. Er sei froh, dass die Menschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Das gebe nun die Kraft für alles, was komme.
Das gibt uns die Kraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz, so der Gemeindepräsident. Der Berg könne nicht zweimal kommen. Es werde nun das Menschenmögliche getan, damit das Dorf wieder aufgebaut wird. Der Schweizer Umweltminister Albert Rösti und Verteidigungsminister Martin Pfister haben Unterstützung der Regierung in Bern angekündigt. Man werde alles tun, um die Bevölkerung beim Wiederaufbau zu unterstützen. Die Armee sei unterwegs ins Bergsturzgebiet, um alle nötige Hilfe zu leisten, sagte Verteidigungsminister Pfister. Er sei tief betroffen. So eine Katastrophe habe man in der Schweiz noch nie gesehen. Sorgen macht den Behörden unter anderem der Fluss Lonza im Lötschental, der von der Gerölllawine teilweise zugeschüttet worden ist. Das Wasser staut sich nun, es könnte zu Überschwemmungen kommen, so Naturgefahrenchef Majora.
Das macht ein kleines See, der größer und größer wird. Und das ist ein Risiko, das wir beobachten müssen.
Es sei nicht ausgeschlossen, so Majora, dass in den kommenden Tagen möglicherweise weitere Menschen im Lötschental evakuiert werden müssten.
Der Bericht von Katrin Hondel. Hier geht's weiter mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und da geht es live zum Tennis French Open mit unserem Reporter in Paris, Guido Ringel. Alexander Zverev spielt aktuell sein zweites Match gegen den Niederländer Jesper de Jong. Zverev liegt nach Sätzen mit 2-1 vorn, sprich der Favorit Zverev hat doch etwas mehr Mühe als angenommen. Wird das Spiel aber ziehen, Guido?
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, als wenn du die Ballwechsel exakt verfolgt hättest. Der erste Satz, da war er jetzt, ich will nicht sagen schläfrig, aber noch nicht so drin in diesem Match hier auf dem drittgrößten Platz auf der Anlage. Er mag den nicht so, der gilt als langsam, kommt seinem Spiel nicht so zu Pass. Vielleicht hat er einfach ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Also der erste Satz gegen de Jong ging verloren, aber dann hatte er ein Gefühl für den Platz, für die Umgebung und auch für den Gegner. Er war da, Alexander Zverev, und konnte seine Stärken ausspielen. spielen. Das ist das geduldige Spiel von der Grundlinie, um dann Druck zu entwickeln, den Gegner unter Druck zu setzen, ihn zu Fehlern zu zwingen. Und der 24-Jährige aus den Niederlanden ist auf Dauer diesem Druck nicht gewachsen. Das lässt sich jetzt schon spüren. 2:1 die Satzführung für Alexander Zverev. Und auch im vierten Durchgang liegt er jetzt mit 1-0 vorn, hat seinem niederländischen Kontrahenten schon einmal das Aufschlagspiel abnehmen können. Also alles deutet darauf hin, dass Zverev hier in Kürze, muss man beinahe sagen, die dritte Runde erreicht haben wird.
Vielen Dank, Guido Ringel, live von den French Open in Paris. Und wir schauen noch zum Handball in die Bundesliga. Die Füchse Berlin empfangen heute Abend den punktgleichen Verfolger Melsungen. Die beiden Teams, die auf Platz 3 und 2 der Tabelle liegen, treffen in Berlin im Kampf um die Tabellenspitze aufeinander. Denn vorübergehender Tabellenführer nach dem Sieg in Erlangen gestern Abend ist derzeit mit einem Punkt Vorsprung der SC Magdeburg. Fällt heute Abend in Berlin die Vorentscheidung um den Meistertitel? Tabea Kunze hat sich das angesehen.
Die Max-Schmeling-Halle soll zum Handballkessel werden. Knapp 9000 Fans sollen den Füchsen in diesem Topspiel Flügel verleihen. Das wünscht sich Geschäftsführer Bob Hanning.
Wir spielen halt zu Hause und in solchen Spielen, da brennt es eben auch wirklich. Es gibt kein einziges Ticket mehr. Also von daher, glaube ich, wird das ein richtiges Feuerwerk.
In dieser Bundesliga-Saison sind die Füchse zu Hause noch ungeschlagen. Doch das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Melsungen könnte die härteste Prüfung werden.
Es kommt darauf an, dass wir unser Spiel durchgesetzt kriegen. Das heißt, wir müssen unseren Geschwindigkeitshandball durchbringen. Und dafür brauchen wir eine gute Abwehr und müssen das Torhüter-Duell gewinnen. Dann, glaube ich, haben wir eine gute Möglichkeit, das Spiel auch zu gewinnen.
Apropos Torhüter. Nachdem sich Melsungens Stammkeeper Simic schwer verletzte, holten die Hessen ihren Torwarttrainer Carsten Lichtlein zurück aus der Handballrente. Der Weltmeister von 2007 ist mittlerweile 44 Jahre alt. Er muss sich auf Würfe seines Neffen, Füchse-Spielmacher Nils Lichtlein, gefasst machen. Der ist zwar erst 22, versucht die Aufregung rund um das Meisterschaftsduell aber routiniert auszublenden.
Man selber als Spieler versucht es dann möglichst normal zu halten, aber das ganze Außen drumherum wird, glaube ich, früher einfach aktiviert und alles ein bisschen nervöser gemacht, als es normal ist.
Immerhin geht es um den ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Und zwar sowohl für Melsungen als auch für die Füchse, die Bob Hanning vor 20 Jahren in der zweiten Liga übernahm.
Natürlich ist das ein Lebenstraum. Natürlich wäre das die absolute Krönung dieser I-Punkt nochmal auf allem. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Und die Planungen für die mögliche Meisterfeier laufen längst bei den Berlinern.
Naja, also das, was man als Geschäftsführer mit seinem Team machen muss, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, gibt es hoffentlich was zu feiern und das muss organisiert werden.
Die Füchse haben für den letzten Spieltag am Pfingstsonntag einen Beachclub an der Spree gemietet und die Fans schon mal zur möglichen Meisterfeier eingeladen. Das Topspiel gegen Melsungen wird eine Vorentscheidung liefern, ob es dort dann wirklich etwas Historisches zu feiern gibt.
Tabea Kunze schaute voraus. Spielbeginn ist 20 Uhr und soweit der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Wedding ist nicht der erste Berliner Kiez, der Touristen zur Erkundung empfohlen wird. Dabei stehen seine zahlreichen Geheimtipps gut sortiert und für alle zugänglich online in einem prämierten Blog. Und das seit mittlerweile 14 Jahren. Der Blog heißt Weddingweiser und der verrät nicht nur, wo man im Wedding gut ausgehen kann, sondern bringt auch aktuelle Nachrichten aus dem Kiez. Unser Reporter Christoph Schrag hat den Gründer und Leiter des Weddingweiser Joachim Faust zu einem Wedding-Spaziergang getroffen.
Wir stehen hier für das Vis-à-vis vor dem Kino Alhambra in Berlin-Wedding. Müllerstraße, Ecke Seestraße ist das. Und ich weiß seit neuestem, dass an diesem Flecken schon über 100 Jahre lang Filme gezeigt werden, nämlich seit 1912 schon. Woher weiß ich das? Aus einem Online-Magazin, das einzig und allein vom Wedding berichtet. Der Weddingweiser wurde gegründet, 99 Jahre nach der ersten Filmvorführung hier, von Joachim Faust. Hallo Joachim.
Hallo.
Wir machen unser Vis-à-vis heute in einem Wedding-Spaziergang mit dir, dem Gründer und Leiter vom Weddingweiser. Du hast diesen Spot ausgesucht hier vorm Alhambra. Warum?
Weil ich finde, dass die Müllerstraße das Herz des Wedding ist und die Ecke Seestraße ist, gerade auch weil hier so viel Verkehr ist, auch so die urbanste Ecke, wo man auch die verrücktesten Leute trifft und am meisten Bewegung hat im Wedding.
2011 hast du den Weddingweiser auf den Weg gebracht. Inzwischen ist das nicht nur ein Blog, sondern das ist Newsletter. Ihr habt außerdem Präsenzen auf Facebook, auf Instagram seid ihr. Was ist denn der Sinn und Zweck vom Wedding Weiser eigentlich?
Der Sinn und Zweck war ursprünglich, und das hat sich auch im Kern bis heute so gehalten, die Vorstellung, dass das Lebensgefühl im Wedding ein anderes ist als das, was in den Medien über den Wedding verbreitet wird, und dass sich das oft nicht deckt und dass man diesem Lebensgefühl, das eigentlich eine sehr hohe Lebensqualität in diesem Stadtteil ausweist, dass man dem Rechnung tragen muss in irgendeiner Form.
Dann machen wir jetzt mal Weddingweise analog. Du nimmst den Pimp auf den Spaziergang und wir gucken mal, wo wir vorbeikommen.
Ja, klar. Komm mit. Alles klar.
Gründer Joachim Faust führt uns die Seestraße entlang. Wir gehen nur ein paar Schritte, bis er auf die Tafel einer Bäckerei zeigt, die seiner Einschätzung nach ein Zeichen für den Wandel im Wedding ist. Es ist nämlich die Tafel einer veganen Bäckerei. Wir sind genau eine Straße weitergegangen, inzwischen an der Cornelius-Friedrichs-Straße, die Seestraße entlang. Und eine vegane Bäckerei hätte hier vor wie vielen Jahren noch keine Chance gehabt?
Vor 2-3 Jahren. Das ist tatsächlich eine völlig neue Entwicklung, dass der Wedding jetzt auch erfasst wird von Gentrifizierungstendenzen. Und allein schon der Straßenname Cornelius Friedrichs, der ist ja auch noch nicht allzu alt. Das ist eine Straße, die im Zuge der Dekolonialisierung umbenannt wurde.
Was erfahre ich denn alles eigentlich in Weddingweiser, in dem Online-Magazin über den Wedding?
Also im Weddingweiser gibt es nicht nur Nachrichten und Artikel über laufende Entwicklungen, sondern auch historische Artikel, Porträts, magazinige Texte, Kulturberichterstattung, also alles, was unser ehrenamtliches Team eben so auf die Beine stellt.
20.000 Follower sind das so rund bei Facebook, 16.000 bei Instagram, glaube ich. Und dann gibt es ja sicherlich noch viele, die ab und an mal in den Blog reinschauen.
Genau.
Sind das alle Weddinger?
Nee. Es gibt unheimlich viele Leute, die mal im Wedding gewohnt haben. Der Wedding ist eine Durchgangsstation für viele, auf die erste Station in Berlin oder überhaupt in Deutschland. Es gibt viele, die hier aufgewachsen sind und später weggezogen sind. Und es gibt vor allen Dingen immer wieder neue Leute, die in den Wedding ziehen. Also das ist ein ganz, ganz großer Umschlagplatz für ganz, ganz viele Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal mit Berlin in Berührung kommen. Und hier im Wedding ist das vielleicht erstmal die ganz harte Tour, um Berlin kennenzulernen. Aber es ist auch eine sehr herzliche Art, die die Weddinger haben. Die sind sehr umarmend, sehr authentisch und beurteilen und verurteilen auch niemanden.
Da sind wir irgendwo auch bei den Stereotypen, die es über den Wedding so gibt. Eine Zeit lang hieß es ja, der Wedding wird der nächste hippe Bezirk in Berlin. Nach meinem Eindruck behauptet das jetzt keiner mehr so richtig. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, dass da nicht mehr hip geredet wird?
Es ist dem Wedding eigentlich ziemlich egal. Also dieses der Wedding kommt, hören wir seit 20 Jahren. Uns wird auch vorgeworfen, dass wir Treiber sind, der Mietpreisen und alles. Das ist aber totaler Quatsch, weil der Wedding liegt einfach sehr zentral. Er ist entdeckt worden als günstige Innenstadtlage von Immobilienspekulanten, und das allein zählt. Also hier kann man auch inzwischen hohe Mieten verlangen. Und es ist eigentlich auch relativ egal, wie viel Dreck auf den Straßen liegt und wie viele vegane Konditoreien es hier gibt.
Joachim Faust stammt ursprünglich aus Bad Kreuznach, kam zum Studium nach Berlin und arbeitet heute für die Mitarbeiterzeitschrift eines großen Unternehmens. Über den Wedding hat er angefangen zu schreiben, als er 2010 ins afrikanische Viertel im Wedding gezogen ist. Seither lässt ihn das Thema nicht mehr los und er ist immer tiefer in den Bezirk eingetaucht.
Und zwar möchte ich dich gleich mal mit einem Bekannten bekannt machen, der Ur-Weddinger ist, türkischer Herkunft und ganz berühmter Breakdancer mal war und jetzt eine ganz bürgerliche Existenz hat mit Friseursalon und Backshop und ja eigentlich urigster Weddinger ist im Vergleich zu mir. Ne?
Wir gehen wieder nur einige Meter weiter und treffen Niasi, der hier in der Seestraße inzwischen zwei Läden führt.
Hallo.
Niasi. Ich war mal als Ur-Weddinger hier angekündigt.
Sehr schön, sehr schön.
Also es geht auch darum, dass wir als Weddingweiser lokale Geschäfte unterstützen, neue Bars, neue Cafés, aber genauso wie den Backshop an der Ecke, wo jetzt auch Niasi und seine Familie im Kiez für gutes Gebäck und Brot und Brötchen sorgen. Das ist uns halt genauso wichtig wie die hippe Kulturlocation.
Niasi lädt uns direkt auf einen Kaffee ein, in seinem neuen Backshop.
Der Friseursalon nebenan gehört auch uns, und es hat sich halt ergeben, und dann haben wir uns gedacht, warum nicht? Probieren wir es mal. Wir wohnen ja auch hier, ist ja mein Kiez sozusagen, man kennt mich hier auch, und dadurch hat sich das ergeben und wir probieren es halt. Aber läuft auch gut an.
Guckst du ab und zu mal in den Weddingweiser rein?
Sehr, sehr oft, sehr, sehr gerne. Wir unterstützen uns gegenseitig auf jeden Fall. Also ich finde Weddingweiser wirklich super toll. Ne? Also für die Leute, die Wedding nicht kennen oder für Touristen, wenn die da reingehen, dann wissen die, okay, hier in der Ecke ist im Kiez irgendein Shop versteckt, da schmeckt der Kaffee gut oder da schmeckt mal der Döner gut oder dieser Friseursalon ist gut. Also der hat schon wirklich viel getan für den Wedding, sag ich mal.
Wir sind beim Vis-a-vis im RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust, dem Gründer und Leiter eines Online-Magazins über den Berliner Bezirk Wedding, der Weddingweiser. Und deswegen sind wir heute auch im Wedding mit einem Spaziergang unterwegs. Jetzt sitzen wir hier in einem Café an der Seestraße. Joachim, macht ihr seid ja ein Team, den Weddingweiser eigentlich so als Fans, also aus Liebe zum Wedding, oder denkt ihr da auch so wie Publizisten, also seht ihr euer Angebot auch als Beitrag so zum Lokaljournalismus?
Ja, wir sind auf jeden Fall ein lokaljournalistisches Format. Das hat sich so entwickelt. Das kann man jetzt auch gar nicht mehr abstreiten, dass wir auch wahrgenommen werden wie ein lokaljournalistisches Format. Aber tatsächlich stecken dahinter überwiegend keine Journalisten, sondern tatsächlich Ehrenamtler, Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Wir verdienen damit auch kein Geld. Das würde auch ansonsten, glaube ich, auch Einfluss haben auf unser Angebot, was wir so bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das alles neben unserer Arbeit ehrenamtlich machen und das Geld, das wir durch Unterstützerabos verdienen, das reinvestieren wir dann wieder in Technik, in Serverkosten, ein bisschen in Merchandising. Aber im Großen und Ganzen kommt das dem Wedding dann auch wieder zugute.
Lokaljournalismus oder Regionaljournalismus hat schwere Zeiten. Wie kann man denn Lokaljournalismus, so wie ihr ihn macht, auf sichere Füße stellen?
Wir haben 2023 einen Online-Preis gewonnen für den besten Lokalblog. Ich denke auch deswegen, weil wir in eine Lücke vorgestoßen sind, die der klassische Journalismus ohne Not hinterlassen hat. Man hat ums Jahr 2000 herum einfach an der Stelle gespart und sich das gespart. Und in der Lücke sind wir tatsächlich groß geworden. Und ich glaube, der Unterschied ist der, dass man uns anmerkt, dass wir hier auch wohnen und nicht nur darüber schreiben. Und das, diese Nähe und auch, dass man von vor Ort berichtet, ich glaube, das ist etwas, da muss der Journalismus, wenn er im Lokalen wieder erfolgreich sein will, unbedingt nachlegen.
Ein Ort noch und dann?
Okay, super.
Vielen Dank. Wir verlassen den Backshop von Yasi und machen uns wieder auf den Weg die Seestraße entlang. Zuletzt hat der Weddingweiser hier als einer der ersten über den Wasserrohrbruch zum Jahreswechsel berichtet.
Es erscheinen jeden Tag mehrere Posts bei Social Media. Also wie sieht so eine Arbeitswoche beim Weddingweiser aus? Viel Austausch, viel Absprachen, Sachen, die werden langfristig geplant. Und flankierend dazu gibt es halt auch Sachen, auf die wir sehr kurzfristig reagieren. Einfach weil, wenn es passiert, sind wir oft die Ersten, die darüber berichten.
Also das heißt, ihr seid eigentlich rund um die Uhr auch als rasende Reporter unterwegs?
Ja, aber eigentlich sind unsere LeserInnen die rasenden Reporter, weil von denen kriegen wir ganz besonders viel Input. Also mehrere Anfragen pro Tag oder Hinweise.
Wohin sind wir unterwegs jetzt?
Wir laufen jetzt die Seestraße Richtung Plötzensee und Rehberge.
Und weil es dann doch schneller geht, fahren wir auch noch ein Stück mit der Straßenbahn. Wir sind beim Vis-a-vis vom RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust vom Weddingweiser. Inzwischen sind wir an einem neuen Ort angekommen, eine Station Straßenbahn gefahren, die Seestraße entlang und jetzt sind wir am Plötzensee. Joachim, wo sind wir hier genau?
Wir sind hier in der Fischerpinte, einem der letzten wirklich authentischen Orte, die es im Wedding noch gibt.
Das ist ein Uferlokal jetzt hier, ne? Man kann hier durch den Zaun laufen, durch eine Tür durch und jetzt sind wir hier auf so Stegen und da sitzen schon die ersten Leute am Ufer und trinken was.
Und das gibt es seit über 100 Jahren, inklusive Bootsverleih. Also hier gibt es Ruderboote und Tretboote auszuleihen, mitten in der Stadt.
Was ist das Besondere an diesem Ort? Jetzt mal abgesehen davon, dass man den hier so nicht erwartet, neben der riesigen Straße.
Dass er sozusagen jeder Modernisierung trotzt. Also hier läuft immer noch die Schlagermusik. Hier gibt's immer noch, ohne dass das jetzt irgendwie aufgesetzt ist, immer noch das Schultheiß vom Fass, das Traditionelle. Und es ist ein völlig unaufgeregter Ort, der einfach so ist, wie er schon immer war und das hoffentlich auch noch ganz lange bleibt.
Jetzt mal mit Rückblick auf die ganze Arbeit, die du und das gesamte Team in den Weddingweiser reinstecken. Wenn du heute in dem Wedding ziehen würdest, würdest du den Weddingweiser nochmal gründen?
Ja. Also es gab nicht einen Moment, wo ich das bedauert habe oder gesagt habe, wir haben hier etwas losgetreten, was nicht mehr zu bändigen ist, sondern es ist im Großen und Ganzen, glaube ich, etwas, was jeder Bezirk verdient hätte in Berlin.
Danke, Joachim Faust, Gründer und Leiter vom Weddingweiser, zu finden bei Facebook, bei Instagram und in der E-Mail-Inbox als Newsletter und auf der Seite weddingweiser.de. Danke, Joachim.
Danke auch.
Ein Spaziergang durch den Berliner Bezirk Wedding von der Seestraße bis zum Plötzensee. Christoph Schrag, unser Reporter, sprach mit dem Gründer des Blogs Weddingweiser, Joachim Faust.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin Behinderungen nach einem Unfall zwischen Joachimsthal und Pfingstberg. A24 Berlin Richtung Hamburg Stau abschnittsweise zwischen den Rastplätzen Linumer Bruch und Rossower Heide. Es dauert 10 Minuten länger. A115 Dreieck-Nutetal Richtung Dreieck-Funkturm zwischen den dem Rastplatz Parforsheide und Spanische Allee. Stau an einer Baustelle, Sie brauchen 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin A113 stadteinwärts im Tunnel Altglienicke ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Jonas Ziegler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte von der Leyen, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umweltzonen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner gebe es zu viele Ausnahmen. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber im Schnitt 15.000 neue Wohnungen pro Jahr entstanden. Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben Dutzende Tote gegeben. Dem örtlichen Zivilschutz zufolge sind insgesamt 44 Menschen getötet worden. Die Behörde wird von der Hamas kontrolliert. Das israelische Militär teilte mit, es habe im Süden des Gazastreifens einen Tunnel entdeckt und zerstört. An einem der Tunnelausgänge seien mehrere Extremisten getötet worden. Der Visastopp für ausländische Studierende in den USA hat bei den Hochschulen in Deutschland scharfe Kritik ausgelöst. Der Deutsche Hochschulverband erklärte, internationale Mobilität sei die Lebensader der freien Wissenschaft. Claudia Meichelbeck.
Verbandspräsident Koch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit ihrem Vorgehen schadeten sich die USA selbst. Das Deutsche Studierendenwerk bezeichnete die Pläne als einen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Das US-Außenministerium hatte am Dienstag angeordnet, dass die US-Auslandsvertretungen bis auf Weiteres keine Termine mehr für Studentenvisa vergeben dürfen. Hintergrund sind Pläne, das Verhalten der Studenten in den sozialen Medien genauer unter die Lupe zu nehmen.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Vorsorglich wurden mehrere Gemeinden evakuiert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag überwiegend freundlich, im Verlauf von Westen wolkiger, aber meist trocken, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 18 und in Neuruppin 16 Grad. Es weht stark böiger Wind aus Nordwest. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 22 bis 25 Grad. Die Zeit, es wird 15.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte und wir reisen an den Klondike River in Kanada. 1896 brachen über 100.000 Menschen aus aller Welt zum Klondike im äußersten Nordwesten Kanadas an der Grenze zu Alaska auf, um Gold zu finden. Sie alle nahmen große Strapazen auf sich, um überhaupt dorthin zu gelangen. Heute ist es ein recht bequemer Flug, etwa von Berlin nach Frankfurt, dann nach Vancouver und Whitehorse bis nach Dawson City. Dabei werden die Flugzeuge von Etappe zu Etappe kleiner, bis am Ende nur noch ein 10-Sitzer in Dawson City landet. Dann hat man die alte Goldgräberstadt erreicht und noch heute wird am Klondike Gold gewaschen. Auch von Peter Kaiser.
Wir sind hier auf dem alten Goldgräberfriedhof in Dawson City, oben am Berg, am Midnight Dome. Und hier haben wir also die Gräber zum Beispiel der Royal Canadian Northwest Mounted Police, also der Vorgänger von der RCMP. Und wenn man hier sieht, die Leute sind alle 1898, 99, also direkt während der Goldrauschzeit gestorben. Die Alter davon alle 28, 29, 31 Jahre alt, also sehr, sehr jung gestorben.
Seit über 40 Jahren repräsentiert Holger Beergold das Yukon-Territorium in Deutschland. Jetzt geht Holger, der auch Mr. Yukon genannt wird, auf dem alten Goldgräberfriedhof oberhalb von Dawson City am nordwestkanadischen Yukon River an den über 120-jährigen Grabsteinen und Kreuzen vorbei.
War eine sehr, sehr harte Zeit damals. Hier oben, dann sieht man auch auf Kreuzen Sachen wie erschossen am so und so vielten von. Und also da ist sehr interessant, da mal einfach durchzulaufen und sich anzuschauen.
Am 16. August 1896 wurde am Bonanza Creek an der Mündung des Klondike River zum Yukon River Gold gefunden.
Es war ja eine Gruppe aus drei Herren und einer Dame. Die Dame war eine Indianerin, die Ehefrau von dem Kamax, dem der Goldfund zugeschrieben wurde. Und man sagt, dass die beim Kaffeewasserholen das Gold gefunden haben. Und jetzt stellt man sich einfach mal die Frage, wer hat früher zu dieser Zeit Kaffeewasser geholt? Diese Frau wurde im letzten Jahr in die Hall of Fame der Goldgräber mit aufgenommen. Die ist, glaube ich, in Toronto.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen.
Am 14. Juli 1897 setzte der Klondike-Goldrausch ein, der mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt von Alaska aus in den Nordwesten Kanadas brachte. Von dort aus ging es über den Chilkoot Trail, einem zerklüfteten Bergpass mit 1.500 aus Schnee und Eis gehauenen Stufen und einem Höhenunterschied von 300 Metern.
Also die haben so einiges über den Chilkoot rübergebracht. Da sind Frauen rübergegangen, auch eine ziemlich große Anzahl von Frauen sind rübergegangen, die entweder Goldgräber begleitet haben oder die ihr eigenes Glück da oben versuchen wollten. Und auch an Material haben die Sachen rübergebracht, da greift man sich heute an den Kopf wirklich. Und man sieht noch die Überbleibsel, weil viele, denen wurde dann die Last zu schwer und die haben es dann einfach liegen lassen. Früher war das Umweltverschmutzung, heute ist es Kultur. Vom Piano über die Waschmaschine haben die alles über den Chilkoot rübergetragen.
Wenige wurden reich beim Goldrausch. Manche davon indirekt.
Am Ende des Chilkoot-Passes, am Lake Bennett, war die Siedlung Bennett. Und da hat eigentlich der Reichtum von den Trumps begonnen. Da hat der Großvater von Donald Trump, der Frederick Trump, ein Hotel betrieben und war eigentlich der größte Zuhälter nördlich des Chilkoot-Passes. Und hat wirklich großes Geld verdient, kam dann nach Whitehorse, hat dort ebenfalls ein Hotel betrieben und als dann die RCMP, also die Royal Canadian Mounted Police, hierher kam nach Whitehorse, hat er die Zelte abgebrochen und ist nach Europa rübergegangen. Und von dort nahm das Übel dann seinen Lauf.
Hier ist der Claim 33. Hier seht ihr echtes Gold. Ihr könnt sehen, wie es schimmert in der Sonne. Hier, immer mehr. Man muss es von Pyrit unterscheiden, Katzengold. Wenn es im Wasser liegt, sieht es aus wie Gold. Und viele Leute denken, oh, das ist Gold.
When you see it, it's also like some type of black sand. And when it's actually in the river, it can shine more in the sun. So a lot of people thought that this was gold.
Im Claim 33 nahe Dawson City, einem Touristenclaim, führt Danny zum Klondike. Er erklärt den Besuchern, was es zum Gold und zum Goldsuchen zu erklären gibt. Später waschen alle Gold.
So when you have some gravel like this, you're actually going to go and fill up your pan.
Du füllst etwas Wasser in die Pfanne. Alle Kieselsteinchen hier aus dem Fluss müssen mit Wasser bedeckt sein. Dann musst du alles vorsichtig hin und her schütteln. Alle Stückchen müssen sich bewegen. Nach und nach gehen die Kiesel vorne heraus.
Gold, sagt Danny, ist schwerer als alles andere Gestein. Es bleibt in der Pfanne zurück. Danny, der Touristen zu den alten Claims, den Goldgräberfeldern führt, steht jetzt mit uns im Free Claim Number 6 am kanadischen Klondike River. Hier dürfen Touristen mit der Pfanne und im Wasser stehend Gold waschen. So wie vor 120 Jahren die Goldsucher beim legendären Gold Rush. Der wurde 1887 von George Carmack, der von San Francisco an den Yukon gekommen war, ausgelöst. Carmack hatte am heutigen Bonanza Creek das erste Nugget gefunden. Es dauerte ein Jahr, bis diese Nachricht in der Welt war, aber dann...
And then you're gonna slowly tilt your pan to the front. So all the gravel ends up in the front here of the crease, basically.
Wenn alles Wasser heraus ist, dann tauchst du erneut die Pfanne ins Flusswasser ein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, ganz langsam. Und alles beginnt von vorne. Schüttle.
And you're gonna go and dip in the water. So you're gonna go and dip one time, two times, three times, four times. And then you're going to pick up some water again, and you're going to start over. So shake, 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 shake.
Plötzlich glitzern winzige Goldkörner am Pfannenboden. Dann hebt man die Pfanne hoch und ruft.
And then we say, Bonanza.
Der spanische Freudenruf Bonanza meint so viel wie, ich habe Glück gehabt. Bonanza ist natürlich ebenfalls der Titel einer berühmten TV-Western-Serie in den 1960er Jahren.
Dieses Foto zeigt Jack London am Chilkoot Trail am 21. August 1897. Das ist das einzige bekannte Foto von Jack im Norden hier.
Jack in the North.
Der im Jahr 1897 erst 21-jährige Jack London folgte, wie 100.000 Menschen in diesem Jahr, dem legendären Gold Rush am Klondike River am Yukon im Grenzgebiet zwischen Alaska und Kanada. Nach der Überquerung des mörderischen Chilkoot Passes und der Stromschnellen bei Whitehorse steckte er im Yukon Territory den Claim Number 54 ab, um Gold zu finden. Heute ist Jack Londons Hütte in Dawson City, in der er den Winter 1897-1898 nur knapp den Skorbut überlebte, Teil des Jack London Museums. Dawn Mitchell, die im Museum als Kuratorin arbeitet, sagte Jack litt hier.
So Jack London was hungry, poor. He was unable to find
Jack war arm, stets hungrig und unfähig, Arbeit zu finden in Kalifornien, wo er herkam. Als er vom Goldrausch hörte, kam er hierher, weil er hoffte, ein reicher Goldgräber zu werden. Auf Stewart Island dann, etwa 100 Kilometer von Dawson City entfernt, verbrachte er mit seinen Reisegenossen in der Hütte den Winter.
65 miles south of Dawson, and they prospected there in that area.
Die Hütte ist klein und besteht nur aus einem Innenraum, der keine 20 Quadratmeter groß ist. Auch wenn es die Originalhütte ist, in der Jack lebte, So ist sie zum einen hertransportiert worden von Stewart Island, zum anderen ist nur noch der untere Hüttenteil original. Der obere Teil wurde auf eine entsprechende Rekonstruktion im Jack London Museum in Kalifornien aufgesetzt. Also gibt es zwei halbe Jack London Hütten jeweils tausende von Kilometer voneinander entfernt. Dawn geht einen Schritt hinein.
You can see the spruce pole bunks on the back wall.
Man kann die groben Bänke an der Rückwand gut sehen. Die Karibu-Schädel da oben an der Decke. Alles ist exakt rekonstruiert worden, wie es damals aussah am Henderson Creek. Einige der Gegenstände sind original Goldrausch-Gegenstände. Man kann etwa den Eimer sehen mit der Goldpfanne.
Dazu liegen alte Flaschen am Boden. Essgeschirr steht auf dem kleinen Tisch. Eine Dose Corned Beef und eine Teepackung liegen herum. Der eiserne Ofen wird kaum Wärme gespendet haben. Jack wird bei den manchmal 50 Grad minus hier oben bitter gefroren haben, auch auf und unter den Tierfellen. An einer Stelle der hinteren Blockwand steht mit Hand geschrieben: Jack London, Miner, Author, January 27, 1898. Noch heute waschen rund 500 Goldsucher am Yukon und beten, dass sie auch mal ein Nugget finden. Beten können sie auch in der anglikanischen Kirche St. Paul's in Dawson City. Das hölzerne, in verschiedenen Brauntönen gestrichene Gebäude ist im Stil der amerikanischen Carpenter Gothic, zu Deutsch Zimmermannsgotik, gebaut.
People like to come in to have the quiet time to pray.
Die Leute kommen herein, um in Stille zu beten. Touristen kommen, um die historischen Dinge hier zu sehen. Die Kirche wurde ja im Jahr 1902 gebaut und vor allem vom Geld der Goldgräber zu dieser Zeit. Die Kirche ist das wohl einzige Gebäude in Dawson, das von der Zeit des Goldrausches bis heute ununterbrochen in seiner ursprünglichen Bestimmung genutzt wird.
For its original purpose.
Laurie Munro ist die Pfarrerin in der anglikanischen Kirche hier in Dawson City, der legendären Goldrauschstadt. Etwa 650.000 Mitglieder umfasst die anglikanische Kirche in Kanada insgesamt. Aufgeteilt ist sie in 30 Bistümer. Auf die Frage, ob in der St. Paul's Church hier in Dawson City auch sonntags Goldgräber kommen, lächelt die Pfarrerin.
No, unfortunately.
Nein, unglücklicherweise. Die Goldgräber haben sehr viel zu tun. Die Saison zum Goldwaschen ist sehr kurz. Sie kommen nach Dawson, wenn das Wetter gut genug ist, und da arbeiten sie auf ihren Claims. Und sie verlassen sie schon gar nicht, um nach Dawson in die Kirche zu kommen. Manche haben dennoch einen starken Glauben, andere dagegen gar nicht.
Eine Goldwaschsaison reicht von April bis in den September hinein. Danach friert der Fluss zu. Wer bis dahin nichts gefunden hat, für den ist das Jahr gelaufen. Auch wenn es das Bagger- und Aufbereitungsequipment heute vielfach gibt, überall am Klondike stehen die Männer und Frauen immer noch und waschen wie in alten Zeiten, vielleicht als Reminiszenz daran, das Wasser nach dem begehrten Edelmetall aus. Und manchmal, erzählt man hier, gibt es auch das pure Glück. Wie etwa bei jener Touristin, die am Klondike-Ufer spazierte, mit dem Fuß dort einen Stein wegkickte und darunter ein Nugget fand, wert 2000 Euro. Und generell, das Gold finden ist eine Sache. Eine andere ist es, das Gold zu Geld zu machen.
Das meiste Gold, wenn es aus dem Boden rauskommt, ist recht fein. Was als Schmuck weiterverarbeitet werden kann, kriegen die Goldgräber meistens mehr bezahlt, als wenn man es sofort einschmelzt. Und dann die kommen und bringen das Gold rein und wir suchen dann raus, was für uns geeignet ist.
'1904 wurde der Nugget and Ivory Shop in der 990 Front Street in Dawson City gegründet. Dawson City liegt am rechten Yukon-Ufer und an der Mündung des Klondike. Die Miner haben es daher von ihren Claims bis zum Nugget and Ivory Shop nicht weit, wo sie seit den 1970er Jahren von Uta Riley empfangen werden. Greg etwa, der Schwiegersohn der 1944 im badischen La geborenen Uta, setzt sich dann mit den angebotenen Nuggets hin und...
Dann suchen wir Nuggets raus, wo sich für Ohrring zum Beispiel eignen. Und der Prozess ist mit viel Zeit verbunden. Das Gold, was Sie hier sehen, ist in der Reinheit so ungefähr 85%ig rein. Wenn ein Miner das einschmelzt, kriegt er den Goldpreis. Wir bezahlen GST. Der Miner bezahlt GST, so dass es Mehrwertsteuer.
Ohrringe, Ketten, Ringe und andere Schmuckstücke machen Uta und ihre Familie aus dem angekauften Gold. Trotz aller Abzüge lohne sich Goldsuchen noch immer, sagt auch Uta, die als 22-Jährige im badischen La ihren dort stationierten kanadischen Mann lieben lernte und 1968 mit ihm nach Dawson City zog. Ein Weltenwechsel, sagt sie. Das Yukon-Territorium mit den über 480.000 Quadratkilometern ist ein Viertel größer als Deutschland, aber es leben nur 44.000 Menschen hier insgesamt. Dafür laufen 19.000 Bären herum. Es gibt 5 Stunden Tageslicht im Winter und die 12 Ampelanlagen sind auf einer Fläche so groß wie Spanien verteilt. Als am 3. Mai 1979 eine Flutwelle Dawson City heimsuchte und Kräfte zum Wiederaufbau gesucht wurden, fand Uta Arbeit im Nugget and Ivory Shop.
Ich habe Kaufmann gelernt. Und dann muss man eben hier flexibel sein. Und so der Verkauf und die Sache waren für mich selbstverständlich. In Kanada kann man auch Fernlernen machen. Ein kleiner Kurs in Calgary mitgemacht und dann wieder zurückgegangen und dann wieder nach Calgary. Denn hier ist nicht alles angeboten, okay, was man unbedingt wissen will oder braucht.
Auf die Frage, was sich seit den letzten 40 Jahren hier verändert hat und ob es inzwischen schlechteres Gold gibt als früher, lacht die freundliche kleine Frau. Sie schüttelt den weißhaarigen Kopf.
Besseres oder schlechteres Gold gibt's nicht. Okay. So heutzutage, wenn Sie rausgehen und meinen, dann machen Sie Ihre Bohrungen und dann sehen Sie, wie tief das Gold ist. Und dann je nachdem, was der Preis für Energiekosten sind, für Ihre Maschine und so weiter, so das Tal kostet mich vielleicht mehr Geld zum Gold rausholen. Und jeder hat seine Komfortzone, wie man hier sagt, wo man das Risiko eingehen kann. Das aufgeschrieben genau, wie viel Gold in jedem Jahr rauskommt. Dann kommt es auf den Goldpreis an. Sind zum Beispiel in der Zeit... Das war eine unheimliche Menge, so, wo die rausgenommen haben. Da war es über 1 Million Treuunzen, wo das im Moment viel weniger geworden ist. Aber die haben, was sie dafür gekriegt haben, das waren 22 Millionen Dollar, so, wo heutzutage, wenn sie zum Beispiel letztes Jahr sind 49.700 uns rauskommen, was 75 Millionen Dollar ins Gebiet gebracht haben.
Während die, die beim Gold Rush vor 130 Jahren Bonanza, also Glück gehabt hatten und dieses Glück dann im Casino feierten und oft genug auch dort wieder verloren, las Jack London damals in seiner winzigen Hütte Charles Darwins Hauptwerk über die Entstehung der Arten. Die Lektüre.
15.53 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der B167 Eberswalde-Löwenberg. Zwischen Finofurt und Marienwerder läuft eine Schwanenfamilie auf der Fahrbahn.
Geschichte Charles Darwins Hauptwerk über die Entstehung der Arten. Die Lektüre war der wahre Goldschatz für den noch jungen Autor, denn sie schuf den tieferen narrativen Gehalt für Londons folgende Romane »Ruf der Wildnis«, »Lockruf des Goldes«, »Der Seewolf« und andere. Wer allein am Klondike steht, aus den tiefen Wäldern rundherum Bären brüllen hört, dazu schwimmen Forellen und Lachs im klaren Wasser. Weit und breit ist kein Auto zu hören, keine menschliche Stimme. Der ahnt, wie der Ruf der Wildnis damals war und vielleicht auch heute ist. Doch die, die dem Ruf der Wildnis in anderer Weise folgen, die gehen langsam über die alten Holzbohlen zum Saloon des Downtown Hotels im 1400-Seelen-Ort Dawson City. Hier ist vieles noch so wie vor 125 Jahren. Die Wege zum Schutz gegen den Schlamm etwas höher gelegt und aus Holz. Die wenigen Hotels. Und der Saloon mit den Kankang-Tänzerinnen. Man denkt, hier könnte jetzt Burning Daylight um die Ecke kommen, der Protagonist in Jack Londons berühmten Roman Lockruf des Goldes. Doch die Diamond Two's Gerties sind echt nah und laut. Hier passiert die zweite Zeitreise. Vom Goldrausch, der eigentlich 130 Jahre vorbei ist, hin zur Diamond Two's Gerties Gambling Hall, Kanadas ältestem Casino mit einarmigen Banditen, Pokertischen und enorm viel Whisky sowie Hollys Truppe mit dem namensgebenden Diamanten auf dem Zahn.
Wir zeigen die Show jeden Tag, sieben Tage die Woche. Die Leute lieben die Show. Sie lieben es auch, sich hier zu zeigen. Und die Leute lieben es, hierher zu kommen, sich allein hier zu entspannen. Und sie mögen es auch, Teil der Show zu sein. Das ist ja hier ein bisschen was anderes als so eine reguläre Show. Which is something a little different that we do opposed to your regular
show. Drei unterschiedliche Shows laufen hier vom Mai bis September, bis es wieder Winter wird. Wild schwenken die Frauen zur Musik ihre voluminösen Röcke, zeigen immer wieder viel Bein in akrobatisch fließenden Bewegungen und recken ihre Rückseiten dem Publikum entgegen. Während die Frauen sich verausgaben, geschieht wenig entfernt im Downtown-Hotel Skurriles, denn
hier gibt es die Tradition, den Sourtoe-Cocktail zu trinken. Sourtoe bedeutet der saure Zeh.
Holger Bergold ist der deutsche Repräsentant der Region.
Und es geht auf eine wahre Begebenheit zurück, wo ein Flusskapitän hier einen Zeh, der amputiert wurde, in einem Alkoholglas gefunden hat. Und der hat daraus einen Drink entwickelt, nämlich den Sourtoe-Cocktail. Und den trinken die jetzt.
Die Geschichte ist, der Trapper Louis Lyken geriet beim Alkoholschmuggeln in den 1920er Prohibitionsjahren auf dem Yukon in einen Overflow, also Eiswasser, das auf der gefrorenen Eisdecke liegt. Weil aber Lyken von den Mounties gejagt wurde, der kanadischen Polizei, blieb ihm keine Zeit, die Schuhe auszuziehen und die Füße zu trocknen. Der große Zeh erfror. Louis wurde mit viel Alkohol betäubt, sein Bruder Otto erledigte die Amputation mit einer Axt. Getreu dem Motto, dass nichts Wertvolles vernichtet werden darf, liegt seitdem ein Sourtoe im vollen Whiskyglas.
Und der muss ausgetrunken werden und der Zeh muss mindestens an die Lippe stoßen. Dann bekommt man eine Mitgliedschaft im Sourtoe Cocktail Club, natürlich mit Zertifikat und allem drum und dran. Und das wird hier zelebriert.
Terry, der Sourtoe-Captain, hebt das Glas, reicht es mir rüber und murmelt beschwörend. Viele sind sich sicher, der Sourtoe-Cocktail führt die Hitliste der ekligsten Getränke weltweit an. Sicher ist aber auch, 85.672 lautet nunmehr meine Mitgliedsnummer im elitären Sourtoe Cocktail Club. Und während die Damen nebenan immer noch ihren Kankang für die immer betrunkener werdenden Miner aufführen, einer nach dem anderen den Zeh an den Lippen im Downtown-Hotel hat, wird es in Dawson City Nacht. Eine Nacht mit Sternen und der unglaublichen Weite des stillen Yukon.
Peter Kaiser war am kanadischen Klondike unterwegs. Ich bin Tina Witte und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und den wichtigsten Nachrichten des Tages.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin Behinderungen nach einem Unfall zwischen Joachimsthal und Pfingstberg. A24 Berlin Richtung Hamburg Stau abschnittsweise zwischen den Rastplätzen Linumer Bruch und Rossower Heide. 10 Minuten Zeitverlust. 115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Rastplatz Parfumsheide und Spanische Allee. 10 Minuten Baustellenstau. Stadtverkehr Berlin und Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Tresco Allee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Zur S-Bahn durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Verkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Es fahren Ersatzbusse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Jonas Ziegler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren oder die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner hat sie zu viele Ausnahmen. Tim Korge, RBB 24.
Grundsätzlich begrüßt der Mieterverein, dass die Bundesregierung die Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängern will. Das Instrument wäre sonst in Berlin Ende des Jahres ausgelaufen. Aber es gebe zu viele Schlupflöcher, sagt Geschäftsführerin Werner. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber im Schnitt 15.000 neue Wohnungen pro Jahr entstanden. Außerdem gilt die Preisbremse auch nicht für nur kurzzeitig vermietete Wohnungen.
Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben Dutzende Tote gegeben. Dem örtlichen Zivilschutz zufolge sind insgesamt 44 Menschen getötet worden. Die Behörde wird von der Hamas kontrolliert. Das israelische Militär teilte mit, es habe im Süden des Gazastreifens einen Tunnel entdeckt und zerstört. An einem der Tunnelausgänge seien mehrere Extremisten getötet worden. Weitere Einzelheiten nannte das Militär nicht. Der Visastopp für ausländische Studierende in den USA hat bei den Hochschulen in Deutschland scharfe Kritik ausgelöst. Der Deutsche Hochschulverband sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit ihrem Vorgehen schadeten die USA sich selbst. Das Deutsche Studierendenwerk bezeichnete die Pläne als einen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Das US-Außenministerium hatte angeordnet, dass die Auslandsvertretungen bis auf Weiteres keine Termine für Studentenvisa vergeben dürfen. Google Maps hat heute etliche falsche Angaben zu Autobahnsperrungen gemacht. Um Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und andere Großstädte zeigte der Online-Dienst rot gepunktete Straßenabschnitte.